The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist immerhin ja schon Dienstag, und zwar Dienstag, der 4. Oktober. Ende März, gut einen Monat nach der Invasion Russlands in der Ukraine, besuchte Joe Biden unser Nachbarland Polen. Und bei seiner Rede vor dem Warschauer Stadtschloss gab er das Ziel für die nächsten Monate aus.
For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all and may God defend our freedom and may God protect our troops.
Um Himmels Willen, dieser Mann dürfe nicht an der Macht bleiben, sagte Biden. Damit war Wladimir Putin gemeint. Seitdem sind Milliarden an Dollar für die Kriegsunterstützung in Richtung Ukraine geflossen. Aber Putin ist immer noch da. Jetzt heißt es also, einen möglichst langen Atem zu haben. Auf der Klaviatur der Rhetorik werden mittlerweile auch schon die Durchhalteparolen gespielt. Das ist in der Politik das, was beim Walzer der Wiegeschritt ist. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck nutzte die gestrigen Feierlichkeiten zum Einheitstag, um uns vor unserer eigenen Angst zu warnen. Die Angst der Deutschen dürfe nicht. Naja, hören Sie selbst.
Putin preist diese Angst der Deutschen ein in seine Planung. Das ist ein Element seiner Kriegführung. Und deshalb brauchen wir eine nüchterne Bewertung seiner Drohungen und eine ganz klare Erkenntnis, dass Angst kleine Augen macht, uns in die Flucht treibt. Und Flucht ist das, was wir uns nicht leisten können.
Aber wenn Kriege mit großen Vorsätzen und schmissigen Durchhalteparolen gewonnen würden, dann wäre die Ukraine schon längst befreit und Putin säße vor dem Kriegsverbrechertribunal. Aber so ist es leider nicht. Die Geschichte der Kriege ist immer auch eine Geschichte der hehren Vorsätze und ihres kläglichen Scheiterns. Gerade der Westen, auch wenn das niemand gerne hören möchte, war nach 1945 vor allem im Scheitern groß. Zum Beispiel in Vietnam. Die USA wollten den Franzosen helfen, ihre ehemalige Kolonie zu halten. Und ein Dominoeffekt: siegt der Kommunismus einmal, dann fallen womöglich auch die anderen Steine der USA. Den wollte man verhindern. Präsident Lyndon B. Johnson schickte im März 1965 erstmals Bodentruppen. Kennedy stockte auf. Präsident Gerald Ford musste dieses Vietnam-Abenteuer schließlich überhastet beenden. Und zwar an jenem 30. April 1975, als US-Bürger mit den letzten Helikoptern von der US-Botschaft in Saigon gerettet werden mussten.
Zuerst fällt der Flughafen Saigon. Jetzt können nur noch Hubschrauber fliegen.
Hubschrauber von Air America, der CIA-Fluglinie, flogen über der Stadt und versuchten, Leute von Hausdächern aufzusammeln. Aber das war alles nur improvisiert. Wir hatten keinen Plan zur Evakuierung.
Ebenfalls nicht zielführend war der Irak-Feldzug von George W. Bush 2003. Wir erinnern uns.
President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that US warships and planes launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom.
Zwar wurde Saddam Hussein gestürzt, gefunden, gefasst.
Ladies and gentlemen, we got him.
Und letztlich auch getötet. Aber der eigentliche Kriegsgrund, die angeblichen Massenvernichtungswaffen, die wurden nicht gefunden. Man hat heute nicht den Eindruck, dass das Land besonders befriedet oder gar westlich geworden sei. Die USA zogen am 18. Dezember 2011 ab. Das Chaos blieb. Ein weiteres dunkles Kapitel der westlichen Kriegsführung: Afghanistan.
Es gibt ja das berühmte Wort von mir: Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Ich bin der Meinung, dass es heute noch gilt.
Na, damit lag er gründlich falsch, der damalige Verteidigungsminister Peter Struck. Mit dieser Aussage trieb er 2002 die Bundeswehr nach Asien. Knapp 20 Jahre später, im August 2021, verließen die letzten US- und auch Bundeswehrsoldaten Kabul. Die Szene in diesen Tagen erinnerte zum Teil doch sehr stark an den Abmarsch aus Saigon.
Chaos am Flughafen in Kabul. Hunderttausende stürmen das Rollfeld auf der Flucht vor den Taliban, setzen sich verzweifelt auf Tragflächen und Turbinen. Evakuierungsflüge von US-Maschinen werden zeitweise ausgesetzt, das Rollfeld blockiert. Mehrere Menschen sterben.
Das Ergebnis dieses militärischen Einsatzes in Afghanistan ist an Trostlosigkeit nur schwer zu überbieten. Die westlichen Werte wurden mit dem Abzug unverzüglich suspendiert. Die Steinzeitkrieger, die Taliban, triumphierten, außer Spesen nichts gewesen. Der Afghanistan-Feldzug kostete die USA und ihre Verbündeten, Deutschland mit dabei, rund 2 Billionen US-Dollar. Fazit: Die Erfahrung der gescheiterten westlichen Befreiungskriege ermuntert uns nicht zur Kapitulation in der Ukraine. Aber sie mahnt uns, den scheinbar so siegesgewissen Parolen der Politiker zu misstrauen. Für den dauerhaften Frieden braucht es mehr als schwere Waffen. Auch massive Militärbudgets bringen nicht automatisch das gewünschte Ergebnis. Frieden kann man sich offenbar nicht kaufen. Die Militärs kämpfen jetzt in der Ukraine ihre Schlacht, auch mit schweren Waffen. Mit was denn sonst? Aber Macron, von der Leyen, Scholz, Biden sind für das zivile Weiterleben am Tag danach zuständig. Sie müssen den Frieden denken und aushandeln müssen sie ihn dann auch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Eberhard Sasse ist Gründer der gleichnamigen Firma für Facility Management. Er fordert für Reinigungskräfte, für Techniker und andere einfache Tätigkeiten weniger Sozialabgaben und mehr Respekt seitens der Gesellschaft.
Wenn ich aber die Städte durchgehe, sehe ich an den Werbetafeln, in der Werbung, immer nur die Menschen, die im Licht stehen. Ich sehe nie die Menschen, die im Schatten stehen.
Unsere Börsenreporterin schauen auf die wichtigsten Termine der Woche und auf die Zahlen von Tesla schauen sie auch. Und wir freuen uns über einen französischen Bürgermeister mit Herz und Verstand und wir sprechen über 75 Jahre H&M.
Es wird zu wenig verdient. Viele Bürgerinnen und Bürger des Landes arbeiten schwer und verdienen viel zu wenig. Und man merkt es am deutlichsten, wenn ich eine Forderung hier nochmal unterstreiche. Ich setze mich ein für 12 Euro Mindestlohn. Das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen.
So sprach Olaf Scholz im vergangenen Bundestagswahlkampf. Seit diesem Monat gibt es ihn nun also, den 12 Euro Mindestlohn. Bei 10% Inflation und steigenden Kosten fürs Heizen im Winter ist das ein schwacher Trost. Dabei ist es wirtschaftlich und gesellschaftlich doch so wichtig, dass Menschen, die oftmals unter der Rubrik Geringverdiener einsortiert werden, von ihrer Arbeit leben können. Männer und Frauen mit diesen harten Jobs dürfen nicht so wenig rausbekommen, dass der Staat sie auch noch aufstocken muss. Sie fühlen sich dann zu Recht schlecht bezahlt und gedemütigt. Und auch volkswirtschaftlich macht es keinen Sinn, dort die niedrige Bezahlung, die dann mit Sozialausgaben hochgepumpt werden muss. Dr. Eberhard Sasse hat die gleichnamige Firma für Facility Management gegründet. Das war 1976. Mittlerweile hat das Unternehmen 6.500 Mitarbeiter. Die reinigen Flugzeuge, Supermärkte, Krankenhäuser, Labors. Sie machen Winterräumdienst vor Gebäuden und sie warten auch die komplizierte Technik von Banken, von Flughäfen und. Bis Anfang des Jahres war der Mann CEO seiner Firma. Jetzt haben die Töchter übernommen. Aber er ist und bleibt eine wichtige Stimme des Mittelstandes in Deutschland und ist weiterhin auch Präsident der IHK für München und Oberbayern. Und Dr. Sasse verlangt vom Staat eine neue Finanzpolitik im Arbeitsbereich. Seine Ideen hören wir jetzt. Sie klingen weise und trotzdem erfrischend. Einen schönen guten Morgen, Eberhard Sasse.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Einen schönen guten Morgen, Herr Steinhardt.
Ich wollte mit Ihnen mal darüber sprechen, dass wir ja in Deutschland ein Problem haben. Nicht nur Facharbeiter fehlen, sondern es fehlen die einfachsten Tätigkeiten, die vor Covid, so schien es jedenfalls, alle da waren. Die Kofferträger, die Spüler in der Gastronomie, aber eben auch Reinigungskräfte. Wo, bitteschön, sind diese Menschen geblieben?
Gut, ich glaube, da muss man erstmal sich eine statistische Zahl ansehen. Jedes Jahr ist das Saldo zwischen denen, die in die Rente gehen und die von der Schule nachkommen, negativ. Das heißt, jedes Jahr verschwinden 400.000 Menschen in die Rente.
Und die stehen dem Arbeitsmarkt dann nicht mehr zur Verfügung?
Die stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. So, jetzt kann man sagen, aber das kann doch nicht durch Covid alles passiert sein. Ja, durch Covid hat es auch eine Abwandlung gegeben.
Wohin?
Interessanterweise auch eine Abwandlung in die öffentliche Verwaltung.
Oh, hoppsala. Wieso? Also was machen Menschen, die vorher vielleicht tatsächlich bei Ihnen Gebäude gereinigt haben oder Gerüstbauer waren, wo Spüler, was macht ein Spüler im öffentlichen Dienst?
Das weiß ich nicht, aber es ist verschwunden.
Ja.
Wenn wir uns die entsprechenden Bewegungsabläufe ansehen, dann sehen wir mit einmal, der ist auch in der öffentlichen Verwaltung wieder zu finden.
Trotzdem, Sie müssen ja attraktiv sein als Unternehmer, ja, für diese Menschen. Was können wir also tun? Wir beide sind ja zuversichtliche Menschen und glauben nicht nur an Schicksal. Also was kann man tun, damit man in dem Bereich, in dem es die Gesellschaft doch besonders schmerzt, wir nicht unter diesem Defizit leiden?
Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Diese Art von Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die wir alle brauchen. Die Gaststätte, die keinen Spüler hat, kann kein Essen servieren. Und so geht es immer weiter.
Kein Urlaub ohne Koffer.
Sie können jeden Bereich annehmen. Sie denken Sie an die Pflege, denken Sie an all diese Bereiche. In diesen Bereichen müssen Menschen so verdienen, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben können. Und nicht erst leben können durch staatliche Alimentierung.
Aber Sie sind der Unternehmer. Die Leute, wenn Sie jetzt hier mit dabei wären im Studio, würden sagen, ja, aber lieber Herr Sasse, dann zahlen Sie uns doch mehr.
Das kann ich sofort machen. Bloß dann habe ich morgen keine Aufträge mehr. Dann bin ich pleite und habe kein Geld, um Löhne zu bezahlen.
Was zahlen Sie derzeit einer Reinigungskraft zum Beispiel?
Eine Reinigungskraft kriegt eine Standard-Reinigungskraft kriegt einen Lohn von 13 Euro brutto.
Und wenn wir sagen würden 16 oder 17 Euro, dann sagen Sie, das lässt sich nicht überwälzen, das würde kein Kunde zahlen, der geht sofort zu einem anderen Anbieter, richtig?
Ja, aber was passiert denn jetzt? Die Frau bekommt 13 Euro und hat 20% Sozialabgaben, hat eine gewisse Steuer noch zu zahlen und bekommt anschließend vom Staat noch Unterstützung. Dann wäre es doch naheliegend, die Abgaben, die gezahlt werden müssen, und die Steuern auf Null zu setzen oder auf einen sehr überschaubaren Betrag, damit sie nicht Gegenstand einer großen staatlichen Umverteilung wird.
Damit machen Sie unsere Umverteilungsindustrie, einer der stärksten Industriezweige unseres Staates, wahrscheinlich arbeitslos, richtig?
Damit mache ich die möglicherweise arbeitslos, würde viele Arbeitskräfte freisetzen, die wir dringend brauchen wieder.
Weil der Pflegerin, der Raumpflegerin praktisch ja nichts bleibt. Die Mehrwertsteuer haben Sie höflicherweise nicht erwähnt, aber von diesem Mindestlohn, den Sie zahlen, den 13 Euro irgendwas, bleibt wahrscheinlich, wie viel bleibt da übrig? Kann man das überschlagen?
Am Ende des Tages wird zum Leben gar nichts mehr übrig bleiben. Sie wird mühsam über die Runden kommen, durch die staatlichen Abgaben. So, und jetzt überlegen wir uns doch einfach mal. Sie haben die Umverteilungsmaschinerie angeschossen. Die gibt es nicht mehr. So, das Geld bleibt...
In Ihrem Modell gibt es die
nicht mehr. In meinem Modell gibt es nicht mehr. Wir müssen ja nach vorne denken. Mhm. Gerade in der Krise muss man neue Wege denken. Nicht die alten Wege immer weiterrechnen. So, die gibt es nicht mehr, die Abzüge. Es bleibt ihr Netto, brutto für netto übrig. Sie kommt mit ihrem Geld hin. Und sie kann anschließend mit dem Gefühl nach Hause gehen, meine Arbeit ist so viel wert, wird von der Gesellschaft so wertgeschätzt, dass ich davon gerade leben kann. Ich brauche keine staatlichen Almosen.
Aber der Staat macht ja noch was anderes. Er nimmt nicht nur weg in Gestalt von Abgaben und Steuern, sondern er finanziert auch Einkommen ohne Arbeit, Hartz IV, Bürgergeld, manche fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, er kommt dem Arbeitsmarkt auch von weiter unten noch entgegengelaufen und bietet den Leuten ein Leben ohne Arbeit an. Ist das für Ihre Menschen, die bei Ihnen arbeiten, ist das für die ein verlockendes Angebot?
Nein. Bei uns in der Firma arbeiten 6.500 Menschen. Davon ist ein großer Anteil, vielleicht 60-70% Menschen, die in einfachen Lohnverhältnissen leben. Die könnten sich jetzt alle mit früher Hartz IV, heute das geplante Bürgergeld, in Addition mit verschiedenen staatlichen Zusatzleistungen zur Ruhe setzen. Die machen das nicht. Die wollen arbeiten, die wollen die Selbstbestätigung durch Arbeit haben, die wollen gesellschaftliche Teilhabe haben. Und das geht durch Arbeit.
Da kommt das Stichwort Respekt. Der Bundeskanzler hat damit seinen Wahlkampf ja auch bestritten. Und ich glaube, das ist auch für jemand wie Sie ein wichtiges Wort, Respekt. Ja.
So, und das ist wichtig. Wenn jemand beispielsweise am Flughafen reinigt, wenn wir einen Mechatroniker haben, der zuständig ist für die ganze Netzwerkleitung eines Gebäudes, der muss wissen, dass seine Arbeit geschätzt wird und die in diesem Gebäude leben und arbeiten müssen wissen, dessen Arbeit ist so wichtig, gäbe es ihn nicht, würde in dem Gebäude kein Licht mehr angehen, würde keine Heizung mehr funktionieren, das Gebäude wäre nicht mehr sauber. Diese Art von Wertschätzung brauchen wir. Diese Arbeit, die dort verrichtet wird, ist nicht selbstverständlich. Und die muss auch gesellschaftlich hervorgehoben werden. Wenn ich aber durch die Städte durchgehe, sehe ich an den Werbetafeln, in der Werbung, immer nur die Menschen, die im Licht stehen. Ich sehe nie die Menschen, die im Schatten stehen.
Was tun Sie als Unternehmer, um diesen Respekt auszudrücken? Was bieten Sie den Leuten? Ich sage mal nicht als Familienersatz, aber doch so ähnlich.
Wir reden mit den Leuten, wir sprechen mit ihnen. Wenn wir unterwegs sind zu unseren Kunden, gehen wir nicht nur zu unseren Kunden, wir gehen zu unseren Mitarbeitern. Und etwas anderes, wir erklären ihr unseren Mitarbeitern auch, wo der Sinn, wo die Sinnstiftung ihrer Arbeit geht. Beispielsweise, wer am Flughafen mit Wartung oder mit Reinigung beschäftigt ist, der weiß, er trägt dazu bei, dass der Bereich Flughafen funktioniert, dass der Bereich Flughafen attraktiv ist.
Die eigentliche Problematik steht uns möglicherweise erst noch bevor. Die Inflation, jetzt 10%, schlägt gnadenlos zu, gerade bei den kleineren Einkommen. Darauf kommen dann Energiepreise, die auch erst so langsam sich rumsprechen, was das für die Gas-, für die Stromrechnung bedeuten wird. Lohnt das Arbeiten bei Ihnen und anderen in diesem unteren Segment unseres Arbeitsmarktes, lohnt das dann überhaupt noch?
Die Arbeit ist notwendig, deswegen muss sich die Arbeit lohnen. Deswegen müssen wir uns neue Anreizsysteme überlegen, was die Sozialabgaben betrifft und was die Steuerabgaben betrifft. Das ist die eine Schiene, das ist die finanzielle Schiene.
Weg damit, sagen Sie, ne? Weg mit den Abgaben und den Steuern für die kleinen Einkommen.
Ja, das mag jetzt etwas schwarz-weiß sein, aber die muss weg. Was geschieht denn? Wir nehmen es Ihnen per Abgaben weg und durch Umlagen, durch Umverteilung, durch eine riesige Umverteilungsmaschinerie geben wir es ihm wieder. Also, das muss weg. Zweite Schiene, diese Art von Tätigkeiten muss ins Licht gestellt werden. Wir müssen gesellschaftspolitisch zeigen, wie wichtig das ist. Wir haben ja andere gesellschaftspolitische Themen. Ich denke nur mal an die geschlechtsspezifische Formulierung. Ein großes Thema, was in den Medien ist. Bestimmt auch ein wichtiges Thema. Thema Gleichberechtigung auch sehr wichtig, Integration auch sehr wichtig. Wieso stellen wir eigentlich nicht das Thema Menschen im Schatten ins Schaufenster? Wieso leuchten wir das nicht aus?
Wenn der Christian Lindner uns jetzt zuhören sollte, was er gelegentlich ja tut, dann würde er denken, na gut, da ist ein Unternehmer, der sagt, Steuern, Abgaben weg im unteren Bereich. Wer zahlt das dann?
Es sind Anreize geschaffen werden, es wird mehr Kaufkraft frei. Ich bin überzeugt davon, wenn wir das investieren, ist genauso wie niedrige Unternehmenssteuer, Steuern, die im Unternehmen bleiben. Das wird ein Investment sein und damit werden wir weiterkommen.
Bei der Mehrwertsteuer würden Sie ja auch gerne eine Änderung vornehmen, eine kleine, aber feine.
Wir müssen für die Leute, für die die Mehrwertsteuer eine große Belastung darstellt, denken Sie an den Warenkorb, Lebensmittel etc., Energie.
Weil die kleinen Einkommen praktisch ihr gesamtes Einkommen verkonsumieren und ausgeben müssen.
Wir müssen bei Unternehmern durch bessere Unternehmenssteuer die Kraft zum neuen Investment schaffen und wir müssen bei unseren Mitarbeitern genauso die Kraft schaffen, dass Leistung sich wieder lohnt.
Herr Sasse, danach kann doch gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt Tesla trotz eines Rekordes für lange Gesichter bei den Investoren. Mehr dazu weiß, wie immer, Anne Schwedt, unsere Reporterin an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Tesla hat Quartalszahlen veröffentlicht. Der Autobauer hat so viele Autos ausgeliefert wie noch nie. Und trotzdem, Anne, sind die Anleger enttäuscht. Wie das bitteschön?
Die Analysten hatten mehr erwartet, Gabor, und die Erwartungen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen ist häufig wichtiger als die Zahlen selbst hier an der Wall Street. Tesla hat im abgelaufenen Quartal 343.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Analysten hatten knapp 365.000 erwartet. Von Tesla gibt es ja keine Angaben zu Verkaufszahlen, deshalb sind die Auslieferungszahlen der beste Indikator dafür, wie es um das Unternehmen steht. Tesla leidet wie viele Unternehmen auch unter der Inflation und da im Besonderen an den gestiegenen Rohstoffpreisen in der Herstellung. Auch Teslas Innovationstag zum Thema künstliche Intelligenz am Freitag konnte die Analysten und Anleger hier wenig beeindrucken. Es gibt hier zwar ein paar Analysten, die weiter an eine gute Zukunft von Tesla glauben, weil der Trend ja doch weiterhin zu E-Autos gehen wird. Viele glauben aber nicht, dass Tesla seine Jahresziele noch erreichen wird. Tesla wollte ja in diesem Jahr 50% mehr Fahrzeuge ausliefern als letztes Jahr. Die Anleger hier also nach den neuen Zahlen sichtlich enttäuscht. Die Tesla-Aktie schloss mit einem Minus von 8,6%.
Vielen Dank, Anne. Und damit zu Annette Weißbach, unserer Frau auf dem Parkett in Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Das ist ja eine verkürzte Woche, aber sag uns schnell, welche Termine sind in den kommenden Tagen wichtig für die Anleger?
Die Märkte sind positiv in die neue Woche gestartet. Trotz Feiertag wurde ja gehandelt. Es gibt sehr viel Erleichterung an den Märkten, dass die neue britische Regierung sich von den Steuersenkungsplänen distanziert hat. Und hier hat man deutlich positives Momentum gesehen. Schauen wir doch mal auf die wichtigsten Termine dieser Woche. Es ist noch nicht so viel los, was die Bilanzsaison anbelangt. Wir bekommen ein Update von dem Leasing-Spezialisten Kränke zum Neugeschäft am Mittwoch. Auch zur Wochenmitte informiert die britische Supermarktkette Tesco über das erste Geschäftshalbjahr und der französische Luxusgüterhersteller Kering ebenso über die Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Dann gibt es noch Kapitalmarktveranstaltungen bei Merck und beim Rückversicherer Hannover Re. Von konjunktureller Seite ist es auch spannend. Da kommen die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor in den USA, aber auch für Europa zum Ende der Woche hin.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ich immer dachte, dass der schwedische Modekonzern H&M nach einem Herrn Hennes und einem Herrn Mauritz benannt wurde. Aber da lag ich falsch. Das schwedische Wort Hennes bedeutet übersetzt für sie. Und so war man zunächst ja als Modegeschäft mit den Damen im Geschäft. Vor genau 75 Jahren, am 4. Oktober 1947, wurde in einer kleinen Stadt westlich von Stockholm die Firma gegründet. Doch ein paar Jahre später übernahm der Gründer das Jagd- und Waffengeschäft eines gewissen Mauritz Witfors. Und damit auch die Ausstattung für Herren ins Sortiment. Aus Hennes und Mauritz Witfors wurde einfach H&M. 4000 weltweite Filialen, 123.000 Mitarbeiter und stolze 2,3 Milliarden Euro Jahresumsatz, das darf man mit Fug und Recht eine Erfolgsgeschichte nennen. Auch wenn diese Erfolgsgeschichte immer wieder getrübt wurde, zum Beispiel durch die Vorwürfe wegen menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken, zum Beispiel in den Produktionsländern in Asien. Das Geschäftsmodell von H&M funktioniert einfach. Billige Massenproduktion wird durch geschickte Marketing- und Werbekampagnen massiv aufgewertet und dann mit ordentlich Preisaufschlag verkauft. Kooperationen mit Designern wie Karl Lagerfeld ließen dem Konzern eine ordentliche Rendite und zuweilen sorgten sie auch für einen Hype. Einmal war er so groß, das war Mitte der 90er Jahre, da wurden im großen Stil die H&M-Plakate an den Bushaltestellen geklaut. Unter anderem auch von Johannes B. Kerner, wie er hier in einer TV-Show der Moderatorin Ina Müller gesteht.
Wie groß war denn das dann so?
Das war sehr, also bestimmt 3 mal 2 Meter. Das eigentlich Blöde ist, wir sind auf dem Kudamm dann mit dem Bus gefahren, ja, und haben das mit in den Bus genommen, das Plakat.
In diesem Bus saß dummerweise aber ein Zivilpolizist und Johannes B. Kerner musste samt seinem Riesenposter mit auf die Wache. Heute wird dieses H&M-Geschäft 75 Jahre alt. Für eine Jugendmarke ganz schön alt. Und gerade deshalb gratulieren wir auf das Herzlichste.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Schülerinnen und Schüler die letzten Jahre im Winter immer frieren mussten. Erst war es die Pandemie, die das Stoßlüften mit sich brachte. Schüler saßen in Winterjacke mit Decke und Thermoskanne bewaffnet im Klassenzimmer. Das Lernen erinnerte vielfach an eine Polarexpedition. darauf angesprochen hatte, Angela Merkel noch ein paar sehr eigene Tipps.
Und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird.
Und jetzt kommt noch die Energiekrise hinzu. Viele Schulen haben schon angekündigt, deshalb die Heizungen im Winter herunterzudrehen. Vom lauter Kniebeugen machen dürfte da eine Generation mit Superwaden auf uns zukommen. Aber damit es auch im kommenden Winter bei den gedrosselten Heizungen obenrum schön warm bleibt, geht man in Frankreich jetzt eigene Wege. Der Bürgermeister der Kleinstadt Perrier in der Normandie hat jetzt allen 350 Schülerinnen und Schülern in seinem Ort eine Fleecejacke gekauft. 6.000 Euro kostete das die Gemeinde. Für den Bürgermeister gut angelegtes Geld, wie er meint, denn die Fleecejacken würden ja zum Wohlbefinden der Schüler und damit zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Frieren wegen Putin? Nein, danke.
Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs.
Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diese verkürzte Arbeitswoche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Thank you.